Ja, Grüße habe ich schon überbracht von Lichtenau an dieser Stelle nochmal ganz offiziell. Ich freue mich, heute hier unter euch zu sein, auch selbst wenn es sehr spontan war, aber ich freue mich, dass es möglich geworden ist. Danke auch für die nette Aufnahme hier. Also ich denke, einige haben mich gefragt, ob ich mich heute verirrt hätte. Nein, nochmal für alle, wenn jemand sich jetzt so fragt, ob ich mich verirrt hätte. Nein, ganz bewusst, ohne Navi habe ich es geschafft, hier hinzukommen. Einige haben gesagt, ich wäre älter geworden, weil mein graues Haar jetzt so leuchtet. Ich habe gesagt, das hat nichts mit Ältersein zu tun, das ist vererbt, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Also solche Dinge sind kleine Nettigkeiten am Rande und ich freue mich, dass wir so miteinander verbunden sein können. Und ganz besonders danke auch für das Lied, das der Chor gesungen hat. Wir dürfen gespannt sein, was Gott heute uns sagen möchte. Ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen und danken auch, dass ihr als Gemeinde immer wieder auch für unsere Gebetsanliegen betet, für Peter Bergen, der ja bei uns im Gemeindemitglied ist. Er ist immer noch im Koma, ist jetzt nach Bad Wünnberg für die Reha verlegt worden. Wir beten weiterhin und bitte betet auch ihr weiterhin, ganz besonders für die Familie. Vielen Dank auch für die Gebete für die Gemeindegründung in Delbrück. Wir sind jetzt angefangen, wöchentlich uns jeden Freitag zu treffen mit den Interessenten dort. Es ist eine Gruppe von 30 bis 35 Leute. Bitte betet auch weiter für die Gemeindegründung dort in Lichtenau. In Delbrück, ja. Ja, ich habe heute etwas mitgebracht. Ich danke auch für die Techniker, die mir jetzt helfen, hier die Folien zu blättern. Ich denke, dass jeder von uns heute Morgen irgendwie sich gewaschen hat, denke ich mal. Ja? Es muss nicht sein, dass jemand genau so eine Seife in der Hand hat. Es gibt ja auch andere Bilder oder andere Möglichkeiten, sich zu waschen. Aber jeder hat ein Reinigungsmittel heute benutzt, vielleicht den Körper zu waschen. Im Haushalt brauchen wir Reinigungsmittel. Nicht vergessen, das Auto muss auch mal gewaschen werden, vielleicht auch nicht bei solchen Temperaturen. Wir brauchen Reinigungsmittel für Kleider und so weiter. Ein Hersteller der Seife sagte einem Christen, das Christentum hat bis jetzt nichts erreicht, obwohl schon über 2000 Jahre gepredigt wird, ist die Welt nicht wirklich besser geworden. Es gibt immer noch böse, schlechte Menschen. Der Christ dachte etwas drüber nach, sah am Straßenrand ein kleines, dreckiges Mädchen und sagte zum Seifenhersteller, Seife hat bis jetzt noch nichts gebracht. Und zeigte auf das Mädchen und sagt, es gibt immer noch dreckige Menschen. Seife, Reinigungsmittel bringen nichts. Der Seifenhersteller denkte darüber nach und sagte, Seife bringt nur dann etwas, wenn man es anwendet. Seife nutzt nur dann, wenn von ihr Gebrauch gemacht wird, wenn sie angewendet wird. Und der Christ sagt dann, Christentum auch. Der lebendige Glaube verändert die Menschen nur dann, wenn der Glaube angewendet wird, wenn er umgesetzt wird. Ich möchte heute Morgen mit euch über die Anwendung des christlichen Glaubens nachdenken, mit euch darüber sprechen. Und welche Folgen sind dann, wenn wir den christlichen Glauben, die Inhalte der Heiligen Schrift auf unser Leben anwenden? Nicht nur sie wissen, dass es die gibt, sondern wenn wir sie konkret an uns anwenden. Thema der Predigt, Christsein verpflichtet, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich weiß nicht genau, heute wurde ja schon angesagt, ihr habt die nächste Taufe geplant, wir auch am 3. März. wie bei euch so die Taufen verlaufen, aber bei uns hat sich das seit Jahren so eingebürgert und wir pflegen das. Ich denke, ihr macht das ähnlich, dass bevor ein Täufling ins Wasser steigt, nochmal die Möglichkeit hat, zu berichten, wie er dazu gekommen ist, Christ sein zu werden. Einfach sich zu erklären, warum er sich taufen lassen möchte. Vor kurzem hatten wir eine Taufe mit 13 Personen, 13 Männer und Frauen. Und ich weiß nicht, wie es euch dann geht, aber das ist der Höhepunkt der Taufe überhaupt. Wenn man hört, aus welchen Kreisen die Leute kommen, aus welchem kulturellen Hintergrund, unterschiedliche Menschen, jung und alt, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliches Umfeld. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Gott ist in Leben gekommen. Gott hat ihnen Menschen in den Weg gestellt, die ihnen das Evangelium gesagt haben. Sehr oft durch einen Arbeitskollegen, sehr oft durch persönliche Beziehungen. Und diese Menschen haben sich verändert, indem sie diese Seife, dieses Christentum angewendet haben. Christsein verpflichtet. Und das fällt auf, wenn diese Leute berichten, dass es nie um Leistung ging. Dass sie sich das nicht verdient haben. Auch jetzt beim Gebet. Ich habe genau hingehört. Viele haben gebetet und gedacht und gesagt, danke für die Gnade. Danke, dass du mich angenommen hast. Da geht es doch nicht um Leistung, sondern das ist ein Geschenk des Himmels. Jesus ist vom Himmel gekommen, uns zu erlösen. Er hat die Leistung für uns verbracht. Er ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Unsere Schuld hat er auf sich genommen. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht. Da heißt es, die Erlösung ist umsonst. Aber die Nachfolge kostet das ganze Leben. Überlegen wir doch mal kurz, sind wir mit dem Inhalt dieses Zitats einverstanden? Ist das richtig? Die Erlösung ist umsonst, aber die Nachfolge kostet das ganze Leben. Nach so einer Taufe im Hauskreis beteten eine Frau etwa so. Danke dir, Vater im Himmel, für den Sonntag, für die viele Besucher, für die viele Zeugnisse der Taufkandidaten. Aber ich bitte dich, dass du sie auch weiterhin begleitest, dass du ihnen hilfst, im Glauben zu wachsen. Du weißt doch, und hier um diesen Satz geht es mir, du weißt doch, dass das Leben als Christ im Alltag manchmal schwieriger sein kann als bei Nichtchristen. Stimmt das? Dass das Leben als Christ manchmal schwieriger ist als bei Nichtchristen? Ist ja nicht ein Widerspruch? Wir sagen doch Menschen, die am Ende irgendwo angekommen sind, die nicht wissen, wie es weitergeht. Sie sagen, du brauchst Jesus. Und wenn du erstmal Jesus in deinem Leben hast, dann wird es dir gut gehen, da wirst du Freude haben. Und dann sagen wir, dass es schwieriger ist als Christ. Als Nicht-Christ, ein Mann sitzt im Büro, der sich auch taufen lassen hat, schon ein bisschen älter, etwa 50 Jahre. Und er sagt, Heinrich, ich habe mich bekehrt. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich habe mich taufen lassen. Ich bin wieder zu meiner Frau zurückgekehrt, weil sie auseinander waren. Wir haben Frieden in der Ehe. Ich lese jeden Morgen eine Bibel, ein anderes Buch und dann noch ein Kapitel und ich bete. Und wenn ich eine Mittagspause habe, dann gehe ich in mein Auto und lese nochmal die Bibel und bete. Und wenn ich dann abends zu Hause bin, dann lese ich wieder und bete ich. Heinrich, ich habe immer noch Anfechtungen. Ich kann nicht mehr. Wann hört das auf? Was soll ich noch machen? Und ich sagte ihm, das wird bleiben. Ist das so? Die Anfechtungen werden bleiben. Wie ist das mit dem Christentum, mit dem Christsein im Alltag bei euch hier, in deinem Umfeld, in Paderborn? Auch so wie in Lichtenau? Kann es uns auch so gehen, auch dann, wenn wir schon länger Christ sind? Christsein verpflichtet, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Darüber möchte ich mit euch heute reden. Wenn ich einen Satz bei der Feuerwehr gelernt habe, ich bin Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, und dort habe ich einen Satz gelernt: Der Eintritt und der Austritt ist freiwillig. Alles, was dazwischen ist, ist verbindlich, verpflichtend. Ist das auch so mit dem Christsein? Können wir uns jetzt mal fragen, und was bedeutet das? Nun, ich denke, dass an diesem Satz etwas dran ist. Ich beobachte, dass Christen ja sehr oft in unterschiedlichen Extremen leben. Einmal gibt es Christen, die sagen, ja, die haben so eine Art Werkgerechtigkeit leben. Nee. Ich muss gute Werke bringen. Ich muss irgendwie Pluspunkte bei Gott sammeln. Wenn ich in den Himmel kommen will, dann muss ich ein guter Christ sein. Dann muss ich Gutes tun. Ich muss ein bisschen besser sein wie der andere, mein Nachbar in der Bank oder mein anderer Mitchrist. Ich muss Gott irgendwie beeindrucken. Es gibt Christen, die meinen, so ein bisschen doch dazu beizutragen, um in den Himmel zu kommen. Gute Werke machen, damit Gott uns irgendwann mal in den Himmel lässt. Das ist ein Extrem. Das andere Extrem sieht dann etwa so aus. Ja, wir sind doch aus Gnaden gerettet. Allein aus Gnaden, nicht aus Verdienst, nicht aus Leistung. Wir sind doch Gottes Kinder, er hat uns doch den Himmel versprochen. Wir dürfen doch Heilsgewissheit haben. Dann kann es ja oft so kommen, dass die Lauheit und Trägheit alles entschuldigt ist, weil wir ja aus Gnaden leben. In einem Gespräch mit einem jungen Mann, der seine Frau verlassen hat als Christ, und ich ihn ermahnte, dass Gott keine Scheidung will, sagte er mir: Heinrich, mach mir bloß kein schlechtes Gewissen. Ich bin aus Gnade gerettet, kann machen, was ich will. Komm mir bloß nicht damit. Wir hören auf einmal auf, Jesus wirklich zu lieben, für Jesus begeistert zu sein, für ihn zu brennen. Wir nehmen die Gnade für selbstverständlich, und mit den Mäntelchen der unendlichen Gnade versuchen wir, unser Verhalten zu rechtfertigen. Ja, wir versuchen sogar, damit unser laues und träges Christsein zu rechtfertigen. Mit Sicherheit gibt es noch andere Extreme, aber das ist das, was ich sehr oft beobachte unter uns Christen. Ich möchte euch jetzt einladen, die Bibel in der Hand zu nehmen und mit mir einige Verse zu lesen. Die Frage ist doch, was sagt die Bibel auch zu diesen vielen Fragen, die ich jetzt aufgestellt habe oder genannt habe? Gibt es so etwas Verpflichtendes auch als Christ, wenn wir Kinder Gottes werden, dass wir dann auch ganz gewisse Verpflichtungen haben und nicht nach unseren Lusten, nach unseren Laune unser Leben als Christ leben? Achten wir doch ganz genau auf die folgenden Verse. Epheser 4, 1 bis 3. Epheser 4, Verse 1 bis 3. Dieses Geräusch, das gefällt mir sehr. Ich warte auch noch ein bisschen. Epheser 4, 1 bis 3. Bitte liest mit, ganz gleich, welche Übersetzung ihr habt. Ist mal einfach interessant, vielleicht auch zu vergleichen. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe, bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden habt. Römer 12, Vers 1. Ein bisschen links blättern. Römer 12, Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Die russische Übersetzung heißt sogar noch, Поэтому я умоляю вас. Das bedeutet, ich flehe euch an. Paulus bettelt die Römer förmlich an. Gute Nachricht sagt, ich bitte und ermahne euch. Wir lesen weiter in Epheser 6, 1 bis 9. Hier geht es um das Verhalten der Eltern und Kinder gegenüber. Hier geht es um das Verhalten, wie die Arbeitgeber, ich denke, den Arbeitnehmern sich und andersrum verhalten sollen. Sollen, habe ich eben schon gesagt. Epheser 6, 1 bis 5. Ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr den Herrn gehört, denn so handelt ihr richtig. Ihr sollt Vater und Mutter ehren, das ist das erste der Gebote und das eine Zusage Gottes verknüpft ist. Ihr Sklaven sollt euren irdischen Herren gehorchen, achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Wenn wir diese Bibelstellen jetzt mal einfach nochmal so vor Augen halten, was fällt auf? Es geht überhaupt nicht um Lust, oder? Es gibt nichts davon. Wir lesen nirgendwo, liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr Lust habt, wenn euch gerade so danach ist, wenn ihr fühlt, ihr solltet für Gott etwas tun, dann tut es. Müsst ihr natürlich nicht machen, ihr seid ja aus Gnade gerettet. Aber wenn ihr euch gerade danach ist, wenn ihr gerade nichts anderes zu tun habt, dann dürft ihr gerne etwas für mich tun. Sowas lesen wir hier nicht. Sondern es hört sich eher nach einer klaren Aufforderung an. Und wenn wir lesen, zum Beispiel diese Verse haben wir jetzt nicht gelesen, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde, dann steht da im Urtext eine militärische Aufforderung. So wie es beim Bund manchmal heißt, rechts, links, rechts, links. Wo jemand einen klaren Befehl ausspricht, machen. Diese Bibelstellen, wenn wir die lesen, sollten wir, denke ich, sehr ernst nehmen. Ich finde, wenn ich dieses Thema etwas näher untersuche, dann fällt auf, dass das wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durchgeht und dass das Christsein nicht nach Lustprinzip gelebt werden kann, dass das Christsein auch kein Spaziergang ist, sondern Gott fordert uns, seine Kinder auf, unser Leben in seinem Sinne zu gestalten. Als wir damals mit unserem Gemeindehaus fertig waren, mit dem Bau, es war eine harte Zeit, hatten wir einen Glaubenskurs angefangen mit der Gemeinde. Wir waren damals noch viel kleiner, wir haben die Gemeinde in kleine Gruppen eingeteilt. Und diesen Jüngerschaftskurs, das Leben meistern, werden vielleicht auch einige kennen, der LM, hatten wir damals in der Gemeinde gemacht. Es war eine schöne Zeit. Und dieser Kurs ist so aufgebaut, dass es schon eine Verpflichtung ist. Also man meldet sich, das sind immer so 10 Teilnehmer, 8 bis 10, damit man wirklich auch gut ins Gespräch kommt. Man sollte Verse auswendig lernen. Man hatte auch so ganz bestimmte Hausaufgaben, die man gemeinsam dann getan hat. Und wenn man dann zusammengekommen ist, dann hat man so in Zweierschaften auch immer das ausgewertet. Es war sehr intensiv. Und man musste sich schon abmelden, wenn man nicht dabei sein konnte. Irgendwann mal meldet sich eine Jugendliche bei mir telefonisch kurz vor diesem Kurs und sagt, Heinrich, weißt du, wir sollten ja aus Überzeugung Dinge tun, nicht so einfach so aus Zwang, ne? Sagst du ja immer. Weißt du, ich habe heute irgendwie keine Lust zu kommen. Ich will ehrlich sein, junge Leute sind sehr oft ehrlich. ich habe keine Lust. Weißt du, ich warte dann, bis die Lust kommt und dann komme ich wieder. Ist das in Ordnung? Was hättet ihr gesagt? Also das war keine Floskel bei ihr, wirklich nicht. Es war ganz ehrlich. Ich fragte, ob sie krank ist. Nein. Nein, nein, sie hatte nur keine Lust. Weißt du, manchmal ist es ja gar nicht so einfach, sagst du, das Ganze auswendig zu lernen und so. Und ich möchte das schon, wenn dann, gut machen. Und ich habe keine Lust. Es ist einfach so. Und ich melde mich dann ab. Ich melde mich dann, wenn ich wieder Lust habe. Ich habe ihr damals gesagt, weißt du, für das Lustprinzip ist Jesus am Kreuz für uns alle gestorben. Schon damals, vor vielen, vielen Jahren. Wenn es nach Lust ging, hätte Lust, Jesus wahrscheinlich auch keine Lust gehabt, ans Kreuz zu gehen. Und wir sprachen miteinander, wir hatten ein gutes Gespräch und ich habe mich noch mehr gefreut, als sie dann gekommen ist, weil sie es verstanden hat. Das mit der Lust ist schon mal falsch verstanden worden. Wir können nicht einen Fehler mit einem größeren beheben. Wir können nicht sagen, wir haben keine Lust, wir warten, bis Lust kommt, sondern Appetit kommt während des Essens. Und dann sollten wir uns lieber fragen, warum wir keine Lust haben. Und da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Es geht auch nicht darum, dass wir meinen, ab dem Zeitpunkt der Bekehrung oder der Taufe seien wir fertig. Dass wir ab dieser Zeitpunkt, wenn wir einmal ganz bewusst einen Schritt in die richtige Richtung getan haben, dass wir dann geistlich gesehen reif geworden sind, sondern das christliche Leben ist ein Prozess. Gottes Wort sagt, da möchte ich nochmal eine Stelle gleich mit euch lesen, Gottes Wort sagt in 2. Korinther 5, 15 bis 17, er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben, sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen, noch nicht fertig. Neues Leben ist am Werden. Ein ganz wichtiger Gedanke. Vor einigen Jahren bekam ich einen Anruf, jemand wollte ein Gespräch haben. Hier in Paderborn, ich besuchte ihn. Junger Mann, 40 Jahre ist jung, ja? Etwa 40 Jahre. Er erzählte sein Leben, sein verfuschtes Leben. Er hat sich von seiner Frau getrennt, von seinen Kindern, hatte schon sehr lange nicht bewusst nicht besucht. Seine Arbeitsstelle verloren, er fing es mit Alkohol an, hat getrunken. Er sagt, ich kann nicht mehr. Und wir sprachen miteinander und wir fingen an, einen Glaubenskurs mit ihm zu machen. Ich schenkte ihm eine Bibel und wir fingen an, in der Bibel zu lesen. Er schimpfte viel über seine Frau, wie schlimm sie ist. Als ich dann, glaube ich, dritte Mal zu ihm kam, da sagte Heinrich, ich muss dich was fragen. Ich verstehe mich nicht. Irgendwie habe ich darüber nachgedacht, ich sollte vielleicht mal mit meiner Frau sprechen, mit meinen Kindern. Ich habe immer gedacht, dass sie die Schlimme ist. Aber je mehr ich darüber nachdenke, je mehr komme ich zum Ergebnis, ich bin, er nannte ein schlechtes Wort, ich bin derjenige, der das alles kaputt gemacht habe. Eigentlich weiß ich, warum das so ist. Bin ich noch normal? Er fing an, in der Bibel zu lesen. Und seine Gesinnung wurde von Gott durch den Heiligen Geist verändert. Ich sagte ihm, ja, du bist normal. Es wäre unnormal, wenn es nicht so wäre. Gott schenkt etwas Neues, wenn wir das Wort Gottes auf uns wirken lassen. Er war noch nicht fertig. Er rauchte. Jedes Mal, wenn ich da war, musste er mindestens dreimal rauchen. Aber es ging in die richtige Richtung. Und dabei überfordert Gott uns nicht. Nochmal zurück zur Seife. Der Hersteller der Seife hatte gesagt, Seife nutzt nur, wenn sie angewendet wird. Der Heilige Geist hat diesen jungen Mann dazu bewegt, Er musste es nicht tun, aber er tat es. Er musste nicht mit seiner Frau sprechen, aber der Heilige Geist zeigte ihm es und er tat es. Und er wurde verändert. Gott wollte ihm dabei helfen und er hat die Menschen in den Weg gestellt, die ihm dann dabei geholfen haben. Es bringt uns auch nichts, die Seife in die Hosentasche zu stecken. Dadurch wären wir auch nicht sauber. Wir müssen es schon anwenden. Und so müssen wir auch die Heilige Schrift in allen Fragen unseres Lebens an uns ganz praktisch anwenden lassen. Und dann wird Gott uns waschen. Dann wird Gott uns verändern. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wir sind immer noch bei dem Thema Christsein verpflichtet. Wozu denn? Ich denke, wir alle haben verstanden, dass Gott uns auffordert, aus Dankbarkeit heraus unser Leben ihm zur Verfügung zu geben. Nicht um in den Himmel zu kommen, um den Himmel zu verdienen, sondern weil wir diese Liebe erwidern. Nein, Gott geht es nicht um Leistung, sondern um uns, die er so sehr geliebt hat, dass er sogar sein Leben gegeben hat, uns zu erlösen. Ich habe ein wichtiges Prinzip mitgebracht. Wir haben gute Werke, nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind und allein aus Gnade, kein Verdienst, werden gute Werke kommen. Wisst ihr, Jesus selbst hat uns dieses Prinzip vorgelebt. Er hat uns, macht keine leeren Versprechungen. Ich denke, wir wissen, wir sind durch Adam und Eva getrennt von Gott. Was würde es nutzen, wenn Jesus im Himmel sein würde und würde auf uns Menschen herabschauen, würde sagen, ja, wisst ihr, ich kann nichts dafür. Durch Adam und Eva ist die Trennung vollzogen, sind wir getrennt voneinander, ist dumm gelaufen. Tut mir leid, mir geht's hier gut beim Vater. Seine Liebe zu uns. Und dabei sind wir bei Johannes 3,16. Seine Liebe zu uns hat ihn getrieben, auf diese Erde zu kommen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und ich möchte dich an diesem Gottesdienst fragen, liebst du Jesus? Liebst du ihn wirklich? Wie wird diese Liebe im Alltag in deinem Leben zum Ausdruck gebracht? Ich glaube, da wo echte Liebe unser Leben bestimmt, schwindet die Lustlosigkeit. Weichen alle Lustprinzipien, Trägheit und Bequemlichkeiten. Ich glaube, das können uns die verliebten Pärchen unter uns sehr gut bestätigen. In unserer Familie gibt es wieder eine, so ganz Verliebte. Ne? Tausende Kilometer sind überhaupt kein Problem. Anrufe bis in die Nächte, geht alles. Haben der Hersteller der Seife und der befragten Christ recht? Seife nutzt nur dann, wenn sie angewendet wird? Und Christentum wirkt nur dann, wenn man sie auslebt? Ich würde sagen, ja und nein. Ich möchte es so zusammenfassen. Wenn ich Jesus liebe, dann werde ich weniger über Verpflichtungen sprechen, sondern mehr, ich darf meinem Herrn und Heiland dienen. Wenn ich Jesus wirklich liebe, werde ich mich freuen, für ihn unterwegs zu sein. Wenn ich verstanden habe, was Jesus für mich getan hat, dann werde ich es wollen. Ich sprach mit einem Jugendlichen, der hat mich besucht und wir sprachen über viele Dinge und irgendwann mal sagte er, Heini, ich muss zur Jugendstunde. Und ich sagte, musst du oder willst du? Er überlegte kurz, sagte Heini, ich will und deswegen muss ich jetzt. Die richtige Motivation zu bekommen sollte an dieser Stelle ein wichtiges Anliegen werden. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht in erster Linie um die Verpflichtung gehen soll, sondern vielmehr um die Liebe zu Gott, aus Dankbarkeit Gott gegenüber heraus es zu tun. Ich möchte mit einem Beispiel abschließen. Ein Mitglied des Gemeinderates, dessen Stimme eine ganz große Bedeutung hatte bei den Sitzungen, aufgrund dessen er selbstverständlich zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde, dankt eines Abends vor dem Schlafengehen, denkt über seine Verpflichtungen nach, schlief dabei ein und träumte. Ein Unbekannter kam zu ihm und fragte ihn nach seinem Dienst in der Gemeinde. Erfreut berichtete er über sein Werk. Da wurde ihm die Zahl 100 vorgesetzt und der Fremde schlüsselte die Zahl 100 so auf. Begeisterung in der Gemeinde 10 Punkte. Persönlicher Ehrgeiz 23 Punkte. Aussicht auf Belohnung 19 Punkte. Stolz auf die Gemeinde 15 Punkte. Einbildung auf Fähigkeiten 14 Punkte. Freude am Angeben und Herrschen 12 Punkte. Und jetzt kommt Liebe zu Gott 4 Punkte. Liebe zu Menschen 3 Punkte. Ich glaube, unser Bruder hat ein Problem, oder? Dieses Mitglied des Gemeinderates hat aus einer falschen Motivation herausgearbeitet. Gott ist nicht an unseren Ehrgeiz, an unserer Leistung interessiert, sondern er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte mit uns eine Beziehung haben und dann aus der Gemeinschaft heraus durch uns wirken. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 17, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Frucht ist das Ergebnis der Abhängigkeit von Gott. Frucht ist das Ergebnis der Gemeinschaft mit Gott. Frucht ist das, was wir in der Stille mit Gott erleben. Da, wo wir mit Gott reden, da, wo wir Kraft schöpfen. Frucht ist nicht aus irgendeiner falschen Motivation, irgendeine Frucht herauszuquetschen, sondern Frucht ist das, was wir mit Gott erleben, durch die Gemeinschaft mit Gott. Wie viel können wir tun ohne die Gemeinschaft mit Gott? Nichts. Gar nichts. Aber unsere Aufgabe ist, Gott zu erlauben, mit uns es zu tun, damit er verherrlicht wird. Christsein verpflichtet uns genau dazu, dieses zu tun. Wenn wir das mit Gottes Hilfe, aus Liebe zu Gott, mit bestem Wissen und Gewissen tun werden, wird genau das passieren, dass diese Seife angewendet wird, dass der christliche Glaube angewendet wird. Er selbst möchte uns dabei helfen. Das wünsche ich euch hier in Paderborn, uns in Lichtenau. Gott möge uns dabei helfen und segnen. Amen. Ist noch eine Möglichkeit?